Ja, moin zusammen. Schön, euch heute Morgen hier zu sehen. Am Donnerstag war frei. Es war Vatertag. Ich weiß nicht, wer von euch mit dem Bollerwagen durch die Gegend gezogen ist. Es gab auch einen anderen Tag, den man hätte an dem Tag bedenken können. Himmelfahrt. Genau, das war das. Moment. Himmelfahrt. Genau. Wir waren in Leipzig unterwegs, wir waren eingeladen zu einer Hochzeit und wir sind morgens mit einem kleinen Kind, ist man morgens früh wach und auf den Beinen, schon mal den Weg zwischen der Kirche und der Location abgelaufen, damit wir uns da auch auf jeden Fall gut zurechtfinden können. Und schon am frühen Morgen waren die Männergruppen auf den Fahrrädern unterwegs und tourten durch die Gegend. Und ich musste mir dann so einen Spruch anhören, wie als ich den Kinderwagen schob, toller Bollerwagen, ne? Alles Gute zum Vatertag und solche Späße. Ich habe mir dann meine Auszeit genommen, habe zwischendurch als Malia in der Sandkiste gespielt, auch für mich eine Ecke genommen und habe auch mal eine Sandburg für mich gebaut zum Vatertag. Hatte leider nicht so viel Bestand, weil dann meine Tochter gekommen ist und eine Freude hatte, das alles wieder zu zerstören, nachdem ich schön angefangen habe, da eine tolle Burg aufzubauen. Okay, so viel war das zu meinem Vatertag. Ja, Vatertag, das kommt eigentlich schon aus dem Mittelalter und war dort doch noch christlich verankert, weil das der Tag ist, wo Jesus wieder zu seinem Vater in den Himmel gegangen ist. Und Wikipedia, da schaue ich immer wieder mal gerne drauf, was sagt Wikipedia auch zu solchen Sachen, das ist immer wieder spannend, die schreiben, dass diese heutige Form des Vatertagfeierns Ende des 19. Jahrhunderts in Berlin und Umgebung aufgekommen ist, vermutlich aus wirtschaftlichen Interessen von Brauereiunternehmen ins Leben gerufen. Das sagt alles. Ja, also Himmelfahrt, die Bedeutung dessen ist heutzutage meist gar nicht mehr so im Vordergrund. Die meisten wissen vielleicht noch, Himmelfahrt ist immerhin der Tag, wo wir frei haben, wo wir den Freifahrtsschein haben, vielleicht mal um die Häuser zu ziehen, den Freifahrtsschein haben, mit Alkohol am Steuer zu fahren. Einer der schlimmsten Tage, wo es die meisten Unfälle gibt, mit Alkohol am Steuer, also irgendwie nichts zu lachen. Ja, und eigentlich war dieser Vatertag bezogen auf Gott. Und nicht nur unbedingt auf Männer, auf Väter. Auch das ist eine interessante Beobachtung, wenn man sagt Vatertag, wie viele junge Leute, die noch kein Papa sind, durch die Gegend ziehen. Aber das ist ein anderer Gedankenstrang. Ja, das klassische Szenario, womit ich ja jetzt auch schon angefangen habe, ist, den Untergang des christlichen Abendlandes zu beklagen und eine strenge Kritik zu äußern an den alkoholischen Exzessen. Und alle können sagen, ja, das haben wir in der Kirche erwartet. Aber darum geht es mir heute Morgen nicht. Ich finde, man darf auch mal feiern. Und auch ein Vatertag wie Muttertag hat seine Berechtigung. Weltweit gesehen ist, glaube ich, der dritte Sonntag im Juni der meistverbreitete Vatertag. Also so wie wir das jetzt an Himmelfahrt haben, gibt es in vielen anderen Kulturen eher andere Tage, die da im Vordergrund stehen. Aber ich finde, Himmelfahrt ist es wert, dass wir diesem Tag doch auch sein Recht geben, woher der Name kommt, Himmelfahrt, und uns anschauen, was ist eigentlich passiert. Himmelfahrt ist das, was Weihnachten umgekehrt, sozusagen, ne? Also das ist das, was an Weihnachten passiert ist, umgekehrt in die andere Richtung. Weihnachten ist Jesus gekommen in diese Welt und Himmelfahrt passiert das Gegenteil. Jesus geht wieder aus dieser Welt zurück zu seinem Vater, Vatertag. Er kehrt heim zu Gott. Ganz spannend finde ich, dass in südlichen Gegenden, in katholischen Kirchen, da gibt es ein Loch in der Decke und das heißt Heiliggeistloch. Und an Himmelfahrt wird da teilweise eine Statue von Jesus durch das Loch in die Decke sozusagen gezogen, mitten im Gottesdienst, so hat bestimmt einen ziemlich tollen Effekt. Wir hätten vielleicht hier auch so Löcher gehabt, aber nee, hatte ich jetzt. Ich war ja im Urlaub die letzten Tage, hatte ich jetzt keine Zeit, hier noch zu überlegen, wie ich hier eine Puppe durchfinde. Und an Pfingsten, also nächstes Wochenende, dann lässt man dann eine Taube als Symbol des Heiligen Geistes durch dieses Loch in die Kirche flattern. Also auch eine tolle Sache. Fest in unserer Tradition verankert. Ja, und um auf Himmelfahrt zu schauen, möchte ich einfach uns mit hineinnehmen in den Bibeltext, der dahinter steckt. Der steht nämlich in der Apostelgeschichte im 1. Kapitel und das möchte ich einmal mit uns lesen. Ja, ganz zu Beginn der Apostelgeschichte. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan hat und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Und einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden und das schon in wenigen Tagen an Pfingsten. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Und Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Und nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Und dann hüllte ihn eine Wolke ein und sie sahen ihn nicht mehr. Und während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen. Und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Soweit Gottes Wort zum Himmelfahrtstag. Ja, eine Geschichte, die Apostelgeschichte, fängt damit an, dass der Schreiber, ein Evangelist, der auch das Lukas-Evangelium geschrieben hat und dieses an seinen Freund Theophilus gerichtet hat, im Prinzip eine Fortsetzung einleitet von dem, was in seinem Evangelium auch schon stand. Es ist wie ein Zweiteiler, das Lukas-Evangelium, diese Apostelgeschichte, die überschrieben werden kann mit einem Titel wie »Das Wirken des Jesus Christus«. Und Teil 1, das Lukas-Evangelium, war, wie Jesus leibhaftig als Mensch auch auf dieser Erde gewandelt hat. Wie er gekommen ist, wie er am Kreuz gestorben ist und wie er wieder auferstanden ist und nun zum Himmel gefahren ist. Und der zweite Teil, jetzt diese Apostelgeschichte, beschreibt auch das Wirken von Jesus Christus mit dem Unterschied, dass er jetzt nicht mehr als Person leibhaftig da ist und mit den Menschen unterwegs ist, sondern dass er seinen Geist, seine Kraft gegeben hat, in diese ganze Welt ausgegossen hat, in unsere Herzen. Und zwischen Ostern und Himmelfahrt waren 40 Tage, ganz besondere Tage, wo Jesus immer wieder erschienen ist und berichtet hat, darauf hingewiesen hat, er wird gehen, aber er lässt uns Menschen nicht alleine. Ich bin mir sicher, sie hätten eigentlich nichts dagegen gehabt, wenn es einfach so weitergegangen wäre mit Jesus in Person, zum Knuddeln, zum Anfassen, zum Kämpfen, wie auch immer, mit ihm unterwegs zu sein. Aber nein, Jesus musste auch gehen, damit der Heilige Geist kommen konnte, der in jedem Menschen Wohnung nehmen kann. Also nach diesen 40 Tagen nimmt Jesus seine Jungs, seine Apostel, seine Jünger, man kann ja auch sagen, fast auf einen Himmelfahrtsausflug. Also so ähnlich wie Vatertag waren es auch hier seine Boygroup, seine Apostel, mit denen er unterwegs war und mit denen er vielleicht auf den Berg gewandert ist, um noch einfach mal Zeit mit ihnen zu haben. Allerdings war diese Szene vielleicht eher wie auf einem Bahnhof. Denn kurz bevor der Zug abfährt, bevor der Lift nach oben geht und Jesus in den Himmel steigt, passiert noch einmal ein Gespräch. Man versucht im letzten Gespräch nochmal wichtige Punkte anzusprechen, die drängendsten Fragen vielleicht zu klären. Und eine von diesen brennenden Fragen der Jünger war: Wann ist es, Jesus, so weit, dass die ganzen Verheißungen des Alten Testamentes in Erfüllung kommen? Und die Erwartung der Juden in der damaligen Zeit war, dass Gott wiederkommen wird als mächtiger König, dass er das Volk Israel zu einem mächtigen Volk macht, dass sie auch militärisch wieder eroberisch sich gegen ihre Unterdrücker in der damaligen Zeit, die Römer, widersetzen und dass ganz neu ein großes Reich des Volkes Israel entstehen kann. Und das war die Hoffnung der Juden, dass wenn dieser Messias kommt, dass das passiert, dass dann alle anderen Völker besiegt werden. Und jetzt, wo kurz bevor Jesus jetzt also irgendwie in Aufbruchstimmung weg ist, fragen sie noch einmal: Jesus, wann wird denn das passieren? Wann wird denn das sein, dass dieses dein Reich wirklich kommt, dass unsere Unterdrücker, die Römer, endgültig besiegt werden, dass unser Volk wiederhergestellt ist? Und diese Frage klingt für mich so wie vielleicht so ein Quengeln von Kindern, vielleicht manchmal auf einer Autofahrt in den Urlaub. Wie lange noch? Wann sind wir da? Und Jesus antwortet hier ganz schön erwachsen. Er sagt: Ihr braucht es nicht zu wissen. Es steht euch sogar nicht zu, den genauen Zeitpunkt zu kennen, wann Gott wirklich ein für alle Mal wiederkommt und wann dieses Reich wirklich in voller Stärke, in voller Herrlichkeit da sein wird. Aber er gibt ihnen einen Auftrag und sagt: Wenn ihr glaubt und vertraut, dann bekommt ihr von mir die Aufgabe, mit Vollmacht, mit Kraft, mit Dynamit, wie es hier dieses griechische Wort sagt, ausgerüstet zu sein, unterwegs zu sein in dieser Welt und einen Unterschied zu machen und mein Reich schon anbrechen zu lassen hier im Miteinander. Und der Heilige Geist wird euch stärken. Auch wenn er nicht sichtbar da ist, wie Jesus in Person da wird, wird der Heilige Geist kommen und euch diese Stärke und Kraft in euer Innerstes legen, sodass ihr dieses Reich schon tragen könnt in diese Welt. Ihr sollt meine Zeugen sein. Damit ist gemeint, ihr sollt meine offiziellen Gesandten und Botschafter sein. Man könnte hier auch sagen, ihr sollt meine Herolde sein. Und Herold war in der damaligen Zeit ein offizieller Verkündiger, der ausgeschickt wurde, um auch in dem hintersten Winkel der Welt zu verkünden und zu sagen: Es gibt einen neuen Kaiser, es gibt einen neuen Herrscher. In der damaligen Zeit gab es das große römische Reich. Die Römer, die hatten im Prinzip die ganze bekannte Welt oder große Teile davon erobert, waren bis nach oben Germanien irgendwann gekommen. Und wenn es dann einen neuen Kaiser in Rom gab, wenn der alte abgesägt oder sonst irgendwie gegangen ist und ein neuer Kaiser da war, dann wurden Herolde losgeschickt und gesagt: Es ist jetzt ein neuer Kaiser da. Aber bis die Botschaft wirklich an alle Enden der Welt angekommen war, ist schon eine lange Zeit damals vergangen gewesen. Das heißt, für die Leute ist zwar eigentlich der neue Kaiser schon da gewesen, aber sie wussten es teilweise noch nicht. Sie merkten vielleicht noch nicht die Veränderung, die Auswirkungen des neuen Herrschers noch gar nicht, weil es brauchte, bis sich diese Botschaft wirklich ausgebreitet hat. Und auch so ist es mit Gottes Reich. Gottes Reich ist schon da, es ist schon angebrochen und wir sind jetzt sogar herausgefordert, als seine Boten, als seine Herolde in die Welt zu gehen und in Wort und in Tat zu verkünden: Gottes Reich ist da. Ja, nach dieser Beauftragung fährt Jesus in den Himmel auf. Und die Leute haben das auch in der Kunst schon immer wieder versucht darzustellen. Wie kann man sich das vorstellen? Wie so ein Fahrstuhl. Und Philosophen haben sich Gedanken gemacht: Ist Jesus jetzt der erste Astronaut? Und hätten dann nicht irgendwie die ersten Leute, die auf dem Mond gelandet sind, irgendwas von diesem Jesus entdecken müssen? Wie können wir uns das denn mit diesem Himmel vorstellen, von dem wir hier lesen, in dem Jesus hinauffährt? Es ist jedenfalls irgendwie nicht einfach dieser blaue Himmel über uns, wo Jesus dann auf einer Wolke umherschwebt. Sondern es ist irgendwie eine Welt von Gott, die einfach da ist, die anders ist, die für unsere Sinne schwer zu erfassen ist. Und das doch ist sie da. Sie ist eine eigene Dimension, in der Gott wohnt. Und sie ist groß, sie ist nicht weit entfernt, sondern sie bricht hier schon unter uns an. Eine der großen Botschaften: Jesus ist nicht weit entfernt, irgendwo Millionen Kilometer weit auf einem Stern oder Planeten, sondern Gottes Reich, eine Dimension, die wir gar nicht so erfassen können, ist hier in unserer Mitte, ist greifbar nahe. Und der Himmel, das lesen wir in der Bibel, ist ein Ort, wo Gott selbst wohnt, wo helles, klares Licht ist, wo Gottes Herrlichkeit scheint und strahlt. Ein unsichtbarer Raum, in dem alles so ist, wie es sein soll. Ein Raum ohne Schmerzen, ohne Leid, ohne Schuld und sogar ohne Tod. Und sie ist sozusagen wie eine Kommandozentrale, wie ein Thronsaal, wie es schon in der Bibel beschrieben steht. Da, wo Gott wohnt, das können unsere Himmel gar nicht fassen, sagt die Bibel. Ja, es muss irgendwie alles sehr schnell gewesen sein, als Jesus dann aufgefahren ist. Und ich stelle mir so vor, wie Leute dann irgendwie in den Himmel starren, offene Münder, vielleicht gar nicht so schnell begreifen, was da passiert ist. Ich stelle mir die Situation auch ein bisschen lustig vor. Das sieht bestimmt ein bisschen witzig aus, wenn die Leute so dastehen. Und es erscheinen Engel und sagen: Ey, macht euch vom Äcker. So, Herrentag ist jetzt vorbei. Ihr habt die Anweisung bekommen, geht nach Jerusalem und dort wird der Heilige Geist kommen. Dort werdet ihr alles Weitere erfahren. Himmelfahrt, 3 Punkte, die ich irgendwie heute Morgen mit aus Himmelfahrt herausnehmen möchte. Himmelfahrt ist eine Herausforderung und ist eine Einladung zum Glauben. Jesus mutet seinen Jüngern und mutet uns einen erwachsenen Glauben zu. Und hier sehen wir, dass Glauben nicht nur eben Kinderkram ist vielleicht. Auch wenn ein kindlicher Glaube das ist, wie wir Gott vertrauen dürfen und Gott vertrauen sollen. Ohne Wenn und Aber uns einfach in die Arme eines liebenden Vaters zu schmeißen, in dem Wissen, ich bin wirklich angenommen. Ich brauche nichts zu beweisen. Ich darf einfach mich in die Arme meines Papas fallen lassen und bin genauso gewollt und geliebt. Der Glaube fordert uns heraus, eine persönliche Entscheidung zu treffen und auch mit den Konsequenzen zu leben. Wenn ich sage, ja, ich glaube, ich nehme Jesu Erlösungswerk am Kreuz an. Ich nehme die Vergebung meiner Schuld und Sünde an. Dann mache ich Jesus als Herrn in mein Leben. Nehme ihn auf und gebe ihm die Erlaubnis, wirklich auch Herr in meinem Leben zu sein. In dem Vertrauen und Glauben, dass er das Beste für mich im Sinn hat. Und wir können uns auch entscheiden zu sagen, nein, ich will nicht glauben. Auch mit allen Konsequenzen. Ohne diese krasse Möglichkeit vielleicht von Vergebung. Vielleicht manchmal, auch das erlebe ich immer wieder in Gesprächen, doch mit einem Gefühl von, könnte ich vielleicht doch etwas Wesentliches verpassen? Aber wir haben die freie Entscheidung, eine Entscheidung zu treffen. Und Himmelfahrt lädt uns ein und fordert uns heraus, unsere Entscheidung zu überdenken. Wollen wir glauben? Glaubst du? Möchtest du glauben? Wir haben eine freie Entscheidung. Und wir als Erwachsene wissen viel mehr, dass es herausfordernd ist, mit Spannung umzugehen, dass das immer mehr auf uns zukommt, je älter, je größer wir werden. Wir müssen aushalten, dass unsere Wünsche nicht immer sofort erfüllt werden. Wir müssen lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, nicht dauernd betüdelt zu werden. Das sind vielleicht auch so ein paar Aspekte, in denen man so einen Fortschritt vom Kind zum Erwachsenen halt messen könnte. Kinder und Jugendliche dürfen üben, Erwachsene werden gefordert, müssen manchmal Sachen können, von ihnen wird verlangt. Jesus mutet hier seinen Jüngern Glauben zu, als Erwachsene zu leben. Und das hat auch schmerzhafte Seiten. Jesus geht und sie bleiben. Er ist jetzt unsichtbar da, damit müssen sie klarkommen. Er zieht sich zurück aus dem Sichtbaren und sie bekommen einen großen Auftrag. Der christliche Glaube ist ein anspruchsvoller Glaube. Ein Glaube, der Zumutungen enthält. Und er ist ein Abenteuer. Aber Jesus mutet, Jesus traut den Seinen etwas zu. Und er betüdelt uns nicht dauernd. Sie leben in einer Spannung, an Jesus zu glauben, an ihm zu hängen, ohne ihn zu sehen. Und jetzt könnte man ja schon auch fragen, ist das denn attraktiv oder toll? Nein, danke. Warum sollte ich mich als Erwachsener auf so etwas einlassen? Und da kommt mein zweiter Punkt. Was ist Himmelfahrt? Himmelfahrt ist der Punkt, wo die Kraft des Heiligen Geistes kommen kann. Wenn Jesus sich verabschiedet, bedeutet das auch zugleich Ankunft. Jesus muss gehen, damit der Heilige Geist kommen kann und uns alle erfüllen kann. Und in diesem Auftrag, in dem, wo Jesus uns im Glauben auch herausfordert und uns Sachen zumutet, können wir zugleich den Heiligen Geist empfangen, der uns nicht alleine lässt. Der uns nicht zumutet, dass wir schwere Herausforderungen alleine aus eigener Kraft tun müssen, sondern der Heilige Geist kommt in einer Kraft wie Dynamit. Mit Geist und Kraft. Und an Pfingsten machen Männer und Frauen die Erfahrung, die sie nie wieder vergessen werden. Eine Erfahrung, die überwältigend ist, dass sie nur in Bildern davon sprechen können, wie es ist, wenn Gottes Kraft wirkt. Es ist wie ein starker Sturm. Es ist wie ein Feuer. Es ist Begeisterung. Es ist geistvolles Leben im wahrsten Sinne. Und immer noch müssen wir damit leben, dass Jesus nicht in Person irgendwie da ist und unsichtbar ist. Aber dennoch haben wir eine Kraft, die in uns lebt, wenn wir das wollen, wenn wir uns dafür entschieden haben, die uns Stärke und Ruhe schenkt und uns die Gewissheit gibt, er ist nah mit seiner Kraft, die uns Mut macht. Und jetzt können wir Dinge tun, die diese Welt dringend braucht und dieses Reich Gottes, diesen Auftrag erfüllen. Wir leben jetzt nicht mehr nur für uns und unsere kleinen Träume und Visionen, sondern es gibt ein großes Ziel. Wir sind mit in dem Auftrag Gottes, in den Bau seines Reiches mit hineingenommen. Es kann Stärke wachsen. Der Glaube an Gott macht wahrlich nicht schwächlich, unselbstständig und matt, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir können klarkommen, ist die gute Botschaft. Es gibt weiterhin Probleme, aber es kann bergauf gehen. Christen sind keine Leute, die keine Probleme haben, aber wir haben eine Kraft, die uns nicht in Ruhe lässt, die uns hilft, mit Dingen umzugehen. Gottes Geist treibt uns an. Er ermutigt, er stärkt, er flüstert uns neue Ideen zu. Er hilft uns, schwierige Wege zu gehen, an herausfordernden Beziehungen zu arbeiten, Versöhnung zu suchen, ein Verhalten zu lernen, das Beziehungen nicht zerstört, sondern aufbaut. Das ist das, was Gottes Geist in uns bewirken möchte. Und Himmelfahrt bedeutet grenzenlose Weite, statt nur auf mich konzentriert zu sein, statt Egozentriertheit. Der christliche Glaube führt nicht dazu, dass wir uns um uns selber drehen, sondern er ist eine große Bewegung. was hier bei uns in der Harburger Straße als kleine Dönerbude irgendwie entstehen kann, soll einmal ein weltweit operierendes Unternehmen sein. Und bis ans Ende dieser Erde reicht der Auftrag von diesem Vatertag, von Himmelfahrt. Eins der Wunder seitdem diesem ordentlichen, eigentlichen Himmelfahrtstermin ist, dass der christliche Glaube in der ganzen Welt eigentlich bekannt ist. Dass es überall eine Jesusbewegung gibt, überall Kirchen, wo Gott angebetet wird, wo Menschen nach Gott suchen und Gott begegnen. Was bedeutet es, Jesus zu bezeugen, Jesus nachzufolgen, Jesu Reich in dieser Welt zu bewirken? Wenn Jesus geht und der Heilige Geist kommt, bedeutet es, dass wir in seiner Kraft und in seinem Auftrag unterwegs sind. Und ganz praktisch bedeutet das für mich, Jesus zu bezeugen, in Worten, aber auch in Taten in diese ganze Welt tragen. Jesus zu bezeugen bedeutet, dass wir Menschen, die schon aufgeben wollen, vielleicht ganz neu ermutigen, einen Weg zeigen, Hoffnung bringen können. Jesus zu bezeugen heißt, Kindern eine lebenswerte Welt zu bauen, sich dafür einzusetzen, dass Kinder gut aufwachsen können. Jesus zu bezeugen heißt, sich zu versöhnen, Vergebung zu suchen, um Vergebung zu bitten, anstatt zu spalten. Jesus zu bezeugen heißt, zu dienen, selbstlos zu sein, anstelle sich selbst zu bedienen. Jesus zu bezeugen heißt, Leben zu genießen, ohne eine Gier haben zu müssen, immer mehr zu brauchen. Jesus zu bezeugen heißt, andere wahrzunehmen, anstelle kühl an anderen Menschen vorbeizugehen und wegzuschauen. Und Jesus zu bezeugen bedeutet, ich habe eine unglaubliche Geschichte zu erzählen, von einem, der auszog, dem Tod das Fürchten zu lehren. Von einem, der sich selbst für uns aufopferte und der uns zu Söhnen und Töchtern macht. In Jesu Auftrag unterwegs zu sein, heißt, auf Jesus hinzuweisen. Und Himmelfahrt musste passieren. Jesus musste in den Himmel gehen, damit wir Kraft bekommen, damit Jesus in uns hineinkommen kann durch seinen Geist, damit wir für und mit ihm leben können, damit wir an seiner Kraft, an seiner Perspektive, an seiner Hoffnung teilhaben können. Das ist Vatertag, als Jesus zu seinem Vater wieder zurückkehrte und in den Himmel aufgefahren ist. Amen.